Uns auch sehr gefreut, wieder mal bei euch zu sein. Die Verbindung, die uns über Jahrzehnte ja schon begleiten, und das ist einfach ganz toll, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und Gott uns eine Zusage gemacht hat für unser Leben und dass wir uns freuen dürfen an der Gemeinschaft. Einmal untereinander als Kinder Gottes, aber auch eine Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie wir es heute schon in der Einleitung gehört haben. In Anlehnung eures nächsten Sonntages, nachdem ich das natürlich eine Ankündigung im Internet gelesen habe und auch auf meiner Seite im Rechner, habe ich mir gedacht, dass ich ein paar Gedanken mit euch über die Jahreslosung teile, einmal im Allgemeinen, aber auch im Besonderen. Im Allgemeinen einmal, dass wir wissen, Jahreslosung gibt es seit 1930, in dieser Form, wie wir sie heute kennen. Also noch nicht so lange wie die Losung, von der ja mein Freund Dieter schon berichtet hat, die nach meiner Information seit 276 Jahren gibt, die Herrenhuter Losung, wo viele ja jeden Morgen diese Losung lesen. Und ein mir bekannter Bruder Sadatschuk sagte einmal, das ist der morgendliche Keks, den wir essen. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Schwarzbrot und ein bisschen mehr Wort, aber einfach der morgendliche Keks, das Wort Gottes zum Einstieg in einen Arbeitstag oder einen Tag der Ruhe oder wie wir das alles so im Allgemeinen sehen. Und Freunde, seit 40 Jahren, seitdem ich im Predigtdienst bin, habe ich fast jedes Jahr eine Predigt über diese Jahreslosung ausgearbeitet. Die Losung wird ja immer 3 Jahre im Voraus ausgesucht. Und für mich und viele Christen im deutschsprachigen Raum ist ein Wort für ein ganzes Jahr. Und oft passt sie haargenau in die geistige oder auch politische Landschaft des Landes, in dem wir leben dürfen, im deutschsprachigen Raum. Für mich insbesondere hat mich auch die Losungszeiten um die Wendezeit, da wir ja jetzt 25 Jahre gefeiert haben, deutsche Wiedervereinigung. Und das möchte ich mit euch noch einmal lebendig werden lassen, die Zeit vor 25 Jahren. Und wie ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, guck doch mal die Losung des Jahres 1948. Warum 1948? Das ist mein Geburtsjahr. Und dann habe ich gedacht, guck doch mal, was da steht. Ich bin ja fast vom Hocker gefallen, wie man so schön sagt. Denn die Losung von 1948 war aus Markus 1, Vers 3. Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereit dem Herrn den Weg. Wie ich das gelesen habe, dachte ich, das passt ja genau in mein Leben eigentlich hinein. Berufen, mit 21 Christ zu werden und dann auch sehr früh in Gemeindeverantwortung zu kommen und auch sehr früh dazu zu kommen, Gottes Wort auszulegen, Gottes Wort zu predigen. Und in unserem Gemeindeverband der Ecclesia war ja damals, dass es so einen Dienstplan gab, wo man dann, da wir ja kaum hauptamtliche Mitarbeiter hatten, dann in Deutschland im Dienstplan dann herumgereist hat und hat das Wort Gottes dann verkündigt. Also, ich dachte, meine Güte, 1948, ein Wort, was in meine Lebenssituation hineinpasst, praktisch fast prophetisch in mein Leben hineingerufen hat, du wirst geboren und du wirst mal einer sein, der wie einer ist, der eine Stimme hat, der hineinruft in dieses Land mit dieser Botschaft, bereitet dem Herrn den Weg. Macht einen Weg bereit, dass Menschen sich aufmachen können und diesem lebendigen Gott begegnen. Und ich hatte einmal bei euch schon mal kurz erklärt, dass ich dann irgendwann mal auch das Wort meiner Konfirmation mal nachgelesen habe. Es war lang verschüttet, denn wie ich konfirmiert wurde, war ich total ungläubig. Und man hat das über sich ergehen lassen damals und ich hatte dann auch überlegt, der alte Pastor Küter hat mir so ein ganz schwieriges, ganz komisches Wort mitgegeben und ich dachte, das ist ja unmöglich. Ich hatte mir gedacht, da man ja das vor der ganzen Gemeinde aufsagen musste, am besten wäre ja, der Herr ist mein Hirte oder sowas ganz Einfaches. Und dann hat mir ein Wort mitgegeben, da stand, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Wow, also ein Wort, was total schwierig für war, was ich überhaupt nicht begriffen habe damals. Und viele, viele Jahre später, ich denke mal ungefähr vor 10 Jahren, habe ich also diesen Konfirmationsspruch nochmal ausgegraben aus meinen Akten und siehe da, dachte ich, das ist ja interessant. Dieser alte Pastor Küter damals, dem kleinen Ungläubigen Klaus Peter, ja auch so ein prophetisches Wort mitgegeben, in sein Leben hinein, ein Diener zu sein.
Und da habe ich mein Leben mich auch verstanden, einmal auf der geistigen Ebene, eben als Diener der Gemeinde, als Diener des lebendigen Gottes, als Diener sein Wort zu verkündigen, aber auch in meinem Beruf. Denn ich war ja, nachdem ich einen normalen Beruf gelernt habe, in Anführungsstrichen als Landmaschinenmechaniker, bin ich ja damals im Bundesgrenzschutz und bin ja dann dort hängen geblieben bei der Bundespolizei und habe mein Leben dort verbracht. Und letztendlich Beamter, im eigentlichen Sinne ist er auch Diener des Staates. Da kann man sehen, wie man es will, aber vom Prinzip her. Also mein Leben verstehe ich als jemand, der dient. Sei es in der Gemeinde, sei es im Land, in dem ich leben darf. Als Diener des Staates. Und nun kam ich auf die Idee und auf den Gedanken, wie war das denn damals zur Wendezeit? Welche Worte standen da über unserem deutschen Volk? Und dann habe ich einmal so diese 4 Jahre rausgesucht, 1988, wo er so anfing, der DDR lebendig zu werden, Opposition sich gegründet hat. Und genau in dieses Jahr 1988 kommt nämlich dieser Spruch aus Markus 1,15, Jesus Christus spricht, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Nicht an irgendwelche neuen politischen Ideen, sondern letztendlich das Markante und das Entscheidende, Glauben an das Evangelium, Glauben an den lebendigen Gott. Dann kam ja das markante Jahr 1989. Für viele, für Lübecker war das ja eine enorme Erfahrung. Wir kommen morgens aus dem Haus und unsere Stadt war zugeparkt mit Trabis, weil alle nämlich plötzlich über die Grenze zu uns in die Stadt hineinkamen. Ich weiß noch, der ganze Marktplatz damals war mit Trabis zugeparkt. Und genau in dieses Jahr hinein, 1989, kommt die Botschaft Gottes, kein von uns ist Gott fern. Ich fand das so markant, genau in dieses Jahr hinein. Nein, Gott ist nahe denen, die ihn suchen. Gott ist nicht fern. Ja, Wiedervereinigung. Und ich durfte damals dabei sein, vom 2. auf 3. Oktober in Berlin vor dem Reichstagsgebäude mit 1 Million Menschen, diese besonders emotionalen Moment zu erleben um Mitternacht, wo dann diese 50 Grad mit der großen Deutschlandfahne gehisst worden und der ein unbeschreiblicher Jubel ausgebrochen ist, eine Emotion damals losgebrochen ist in dieser Zeit. Und genau in die Wiedervereinigung hinein kommt eben dieses Wort Gottes, nicht wir deutsches Volk sind die Großen, die was Großartiges geleistet haben. Nicht wir sind das Licht dieser Welt, sondern letztendlich ist Jesus Christus, der spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der lässt sich wandeln in der Finsternis. Nicht wir sind das Maß aller Dinge, obwohl Großartiges geschehen ist und wir nach 25 Jahren noch einmal darüber nachsinnen können, was in dieser friedlichen Revolution passiert ist und Gott besonders dankbar sein können. Und ich weiß noch, die großen deutschen Tageszeitungen haben damals getitelt, Gott sei Dank, wem sonst? Finde ich ganz stark. 1991, Freunde, die erste große Ernüchterung ist eingetreten in unserem Land. Die Euphorie war so schnell verflogen. Und dann kommt eben das, genau in dieses Jahr, dieses Wort, das jetzt Jahr 40, 31, die dem Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft. Nicht die Hoffnung auf ein neues Zeitalter, auf die Hoffnung des Kapitalismus, was weiß ich was alles, sondern die dem Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft. Und 92 war es dann noch markanter, die Euphorie war total weg. Und Gottes Wort ruft genau in dieses Jahr hinein, Freunde, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Soweit ein ganz kleiner Exkurs in mal die Geschichte der Jahreslosung, die für mich eben ganz markant ist. Und deswegen ich immer versuche, ja, was kommt denn in der Jahreslosung? Was will Gott uns denn sagen mit so einem Wort? Denn Gottes Wort kommt ja nie leer zurück. Und das ist ja auch bei bedacht, dass hier genau so ein Wort in unser Land hineingesendet wird und für das Jahr 2016 schon mal Vorausankündigung, Jesaja 66, 13, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ein ganz spannendes Wort, wenn wir mal abspüren, ja, was meint Gott mit so einem Wort, genau für das neue Jahr, was auf uns zukommt, mit diesem Gedanken, ich will euch trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Also da brauchen wir noch, glaube ich, viel Inspiration durch den Heiligen Geist, zu verstehen, was meint Gott und was will er uns damit sagen. Also, so ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Jahreslosung. Im vergangenen Jahr noch einmal die frohe Kunde, die wir gehört haben, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Freunde, jeder, der einmal verliebt war in seinem Leben, weiß, die Nähe des Partners macht einen total happy, macht einen total glücklich. Und wenn das auch für unser Leben so gilt, wenn Gott nahe ist, wenn wir spüren Gott in unserer Nähe, dass uns nicht Angst befällt, sondern dass wir sagen, Gott, wunderbar, dass du da bist. Das ist mein Glück, dass du in meiner Nähe bist, dass ich mit dir durch das Leben gehen darf. Dann ist das ganz wunderbar. Psalm 37, Vers 28. Und da ging es um das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Also um die vertikale Gottesbeziehung. Und die diesjährige Jahreslosung, Freunde, geht da einen Schritt weiter. Dazu möchte ich später mehr dazu sagen. Eine Reihe von Verlagen, christlichen Werken, haben auch in diesem Jahr so Eigenmotive entwickelt zur Jahreslosung. Eines der bekanntesten wurde der Posterkatalog von dem Kavol Verlag. Das hängt bei uns in der Gemeinde immer als Poster, als Erinnerung an die Jahreslosung. Das ist sowohl mit das bekannteste. Und wenn man einmal im Internet so recherchiert, gibt es also ganz, ganz viele verschiedene mittlerweile. Also ich habe, denke ich, schon 25 bis 30 verschiedene Themen zur Jahreslosung in Bildform gesehen. Und mich besonders hat also diese zweite sehr angesprochen, nämlich der Gedanke von Stefanie Barlinger, die also dieses Motiv entwickelt hat und es uns vorstellt. Und ich möchte gerne meine Andrea bitten, dass sie uns einmal diese Bildbetrachtung von Renate Kahnstein vorstellt, wie sie dieses Bild sieht.
Die Künstlerin Stefanie Barlinger stellt das in einem Flickenteppich dar. Stücke aus unterschiedlichem Material sind zusammengenäht. Es gibt Teile mit ähnlichen Farben und Mustern, jedoch gleicht keines dem anderen. Manche Stoffe wirken zart, fast durchscheinend, andere eher grob und fest. Die einen sind filigran gemustert, andere einfacher gestrickt. Abstrakte und verspielte Muster wechseln sich ab. So bunt kann und soll die Gemeinschaft von Christen aussehen. Das Reich Gottes ist keine Monokultur und übersteigt unseren begrenzten Horizont. Es gibt Felder mit aufgedruckten Worten in unterschiedlichen Sprachen und Schriften. Damit weitet die Künstlerin unseren Blick für die Gemeinschaft von Christinnen und Christen in aller Welt, die weltweite Gemeinschaft aller Christusgläubigen. Längs- und Quernähte verbinden die einzelnen Elemente. Einige verlaufen schief und krumm. Trotzdem verbinden sie und erscheinen im Gesamtbild als Kreuze.
Dankeschön. Holger, wenn du einmal das nächste Bild noch mal kurz an die Wand wirfst. Was als nächstes, ja? Nimmst du das noch mal kurz drauf? Also ich darf vorstellen, Marc und Sabine Schmidtke aus Wiel, in der Nähe von Gummersbach. Ihre Gemeinde ist die Freie Evangelische Gemeinde in Dieringhausen. Wir waren zu Besuch und dort haben wir das wiedergefunden. Und zwar, die Gemeinde wurde am Anfang des Jahres aufgerufen, jeder soll ein Stückchen Stoff mitbringen. Und jeder hat dann eben in ganz verschiedenen Formen und Möglichkeiten ein Stückchen Stoff mitgebracht. Das Ganze wurde zusammengenäht und hängt jetzt vorne im Foyer ganz groß als Wandteppich. Das fand ich besonders stark, deswegen habe ich das einfach mal fotografiert damals, habe das mit hineingenommen in diese kleine Präsentation, weil ich das eben ganz toll finde. Gemeindeglieder, jeder bringt ein Stückchen Stoff mit, wird zusammengenäht und das ist die Gemeinde in der Verschiedenheit, nicht Monokultur, sondern in der Verschiedenheit der Gotteskinder, in dieser wunderbaren Einheit, die Gott uns trotzdem schenkt. Deswegen fand ich das ganz toll. Magen Sabine Schmidtke, alte Freunde von uns, die wir kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren, die dann zwischendurch mal eine Ausbildung als Hubschrauberpilot gemacht hat, Marc, ist dann für die Helikoptermission viele, viele Jahrzehnte in Afrika gewesen, hat in Schwarzafrika, Tansania, Kenia, Äthiopien dann im Hubschrauber Hilfseinsätze geflogen, Missionare, Ärzteteams und so weiter. Und ich hatte damals die Möglichkeit, beide zu besuchen in Kenia damals. Und so ist die Freundschaft bestehen geblieben und so besuchen wir uns zweimal, dreimal im Jahr, wir zu Ihnen, Sie zu uns und dann seid ihr heute mit uns hier zum Gottesdienst gekommen, hier in die Gemeinde. Also, wenn ihr Fragen habt, vielleicht zur Helimission, er wird euch bestimmt dazu was sagen. Gut, soweit einmal der Gedanke, zur Jahreslosung in dieser ganz besonderen Bildform. Und ich denke, so können wir die Jahreslosung verstehen. Nämlich die zusammengenähten Teppiche, die irgendwann auch Kreuze ergeben. Und ich dachte natürlich als Grenzschutzbeamter oder als Polizist, ja, das ist ja fast so wie ein Fadenkreuz. Wir leben im Fadenkreuz des lebendigen Gottes. In einem Fadenkreuz sieht man alles sehr genau und sehr vergrößert. Und das erkennen wir dann, dass wir die Botschaft Gottes verstehen als Gott kam zu uns in Jesus Christus. Das Kind in der Krippe, der Mann, der über die staubigen Straßen Judäas, Samaris und Galiläas gegangen ist, der Mann, der für uns litt und am Kreuz von Golgatha starb, am dritten Tage siegreich auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, vor dann da kommen wir, so wie es im apostolischen Glauben bekennt ist, damit wieder gesagt wird. Und so wird die vertikale Fadenkreuz für uns ganz sichtbar und greifbar. Eines meiner neuen Anbetungs- und Lieblingslieder singt Albert Frey in diesem bekannten Lied: Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein, verlassen von Menschen, Gott zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Ganz markanter, super Text eigentlich. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief im ersten Kapitel ab Vers 1, das Wort, das zum Leben führt, war vom Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben sogar mit unseren eigenen Augen gesehen, mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Jawohl, Jesus kam von Gott hinein in diese Welt. Und Freunde, wir haben von dem Entspanntsein gehört heute Morgen schon. Ja, das entspannt nämlich, Gott tritt immer in Vorleistung. Gott tritt in Vorleistung für unser Leben. Und das ist das, ja, dass Christsein nicht Krampf ist und nicht Kampf in dem Sinne, sondern dass wir wirklich in der Gegenwart Gottes uns entspannen können, weil er alle Leistung schon mal vollbracht hat. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die römische Gemeinde, Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er traten vor dem, wir waren noch Sünder, wir waren noch weit weg von Gott. Wir haben Gott abgelehnt, jedenfalls ich in meinem Leben. Und trotzdem hat Gott unendlich geliebt, indem er seinen Sohn schon hat sterben lassen vor nahezu 2000 Jahren. Jesus kam in diese Welt, nicht diese Welt zu richten, sondern diese Welt zu retten. So beschreibt es im Johannes, im Johannes 3, 17 und Johannes 3, 16 ist ja so ein bekannter Text. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und Vers 17 wird für mich noch markanter mittlerweile. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, diese Welt zu richten, sondern er will diese Welt retten, dich und mich. Und wir sind Zeugnis dieser gewaltigen Rettungsaktion des lebendigen Gottes. Du und ich, wir sind errettet worden aus der Welt hinein in das Reich Gottes. Wir dürfen seine Kinder sein. Er kam in sein Eigentum, so schreibt auch Johannes in seinem Evangelium, er kam in sein Eigentum, die Sein nahm ihn nicht auf. Aber jetzt wird es ganz spannend, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Freunde, wir haben das Recht, nicht ein Kind Gottes, ein Kind des Schöpfers, des Universums, einfach dieses großen Gottes zu nennen. Und wir haben gestern gerade nochmal reflektiert über das Weltall und Mark hat auf seinem kleinen Rechner diese ganz tollen Bilder vom Hubble-Teleskop und dann überlegt man sich, und das ist der Gott, an den ich glauben darf, der Himmel und Erde gemacht hat, dieses Weltall trägt mit seinem kräftigen Wort, und diesem großen Gott darf ich angehören, ich als normaler kleiner Mensch darf ihn aber einen Vater nennen, und ich weiß, dass er für mein Leben gebürgt hat in Christus Jesus. Wir sind durch Jesus Christus von Gott angenommen worden. Also Gottes Kinder, Freunde. Und das ist so wunderbar und so fantastisch. Und so wie Gott uns angenommen hat, so sollen auch wir den anderen annehmen. So kommen wir Text unserer Jahreslosung. Und somit kommen wir aus der horizontalen Dimension, nämlich Gott, Mensch oder Gott und ich, hinein in die vertikal, in die Dimension der horizontalen, nämlich von Mensch zu Mensch. Und Freunde, und jetzt wird es ganz spannend eigentlich, nämlich aus der Sicht Gottes ist diese Annahme keine mögliche Option. Ich könnte mal vielleicht, und wenn es gut geht oder wenn mir das gar so passt. Nein, ich finde, dieses Wort ist ein Imperativ Gottes. Ein Befehl des lebendigen Gottes, nehmt einander an. Wow. Das sind Menschen, die mir gar nicht so liegen. Das sind Menschen mit ihrer Eigenart, die ich so schlecht ausstehen kann. Das sind Menschen mit aus anderer Denomination, anderer Hautfarbe, anderer kultureller Hintergründe. Freunde, und spätestens hier merken wir, noch einmal hinein reflektiert in die Jahreslosung der vielen verschiedenen Jahre, wie diese Jahreslosung die derzeitige politische Situation des Landes passt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nämlich in die politische Diskussion der Zeit, so Stichworte wie Pegida, Stichworte wie Antisemitismus oder Islamisierung des Abendlandes, alles passt in dieses Schema hinein. Gott erinnert sein Volk bereits im Alten Testament einmal an diesen Gedanken, nämlich, dass sie selber Fremdlinge waren, damals im Land Ägypten. 2. Mose 22, 20, kann man sich gut merken, den Fremdling in deinem Land sollst du nicht bedrücken und unterdrücken, denn auch ihr seid Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Also schon im Alten Testament ein Fingerzeichen, die, wie wir Menschen annehmen sollen. Andere Kulturen, andere Hautfarben, andere politische und kulturelle Hintergründe. Nehmt einander an. Natürlich in der Gemeinde Jesu zuerst, ganz klar, aber auch hinaus, aus der Gemeinde Jesu in unserem Umfeld. Denn wo sollen wir letztendlich, wir haben es im Lied gesungen, Frieden bringen, wo sollen wir Streit schlichten, in dem Umfeld, wo Gott uns hineingestellt hat. Natürlich können wir die Welt nicht retten, dem anders, wie viele Menschen gedacht haben, wenn wir kommen, retten wir die Welt oder wir retten ein ganzes Volk. Griechenland, denke ich, da kommt einer und sagt, ich rette dieses Volk jetzt und wir sehen, wie ganz schwierig das ist. Also nehmt einander an, ja. Und ich erinnere mich daran, wie hat Christus mich denn angenommen? Und ich glaube, das ist immer die erste Reflektierung mein Leben hinein. Bevor ich jemand anders annehmen kann, erinnere mich daran, wie hat Christus mich denn angenommen? Und nun kommt das ganz Spannende. Ohne Vorbedingung. Ich habe keine Bußübung machen müssen, keine Exerzitien durchgeführt, was du erwähnt hast in deiner Einleitung, sondern ohne Vorbedingung. Ich konnte kommen, so wie ich bin, ohne Vorhaltungen, ohne Wort der Verdammnis. Er schenkt uns ein neues Leben. Ich durfte nochmal anfangen in meinem Leben. Wie viele Menschen sagen, ja, ich würde nochmal neu anfangen, wenn es nur ging. Freunde, in Christus ist das möglich, einen Anfang zu finden für sein Leben. Auch nach einem Lebensbruch wieder einen Anfang zu finden, die neue Dimension in der Gegenwart Gottes zu erleben. Ich durfte nochmal anfangen, ich wurde eine neue Schöpfung. So wie es der Apostel Paulus einmal im 2. Korinther 2,15 schreibt. Ist jemand in Christo, so ist eine neue Kreatur. Alles vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du hast aus Römer 12 zitiert, die ersten beiden Verse, die ja auch sehr markant sind, genau in diese Situation hineinpassen. Dass sie im Unterpart, den auch wir zu tun haben. Und im Römer 14, Vers 1 heißt es, und ich lese einmal auf der Ersetzung Hoffnung für alle, nehmt auch den ohne Vorbehalte an, der als Christ meint, vieles ängstlich meiden zu müssen. Ich fand die Übersetzung ganz stark. Also es geht um die Gemeinde, um meinen Bruder, um meine Schwester, mit der ich zusammen in der Gemeinde bin, oder auch in befreundeten Gemeinden oder überhaupt in der Christenheit. Nehmt auch den ohne Vorbehalte an, der als Christ meint, vieles ängstlich meiden zu müssen. Im Umfeld des Textes erkennen wir, dass Paulus von Speisegeboten spricht. vom Halten verschiedener Tage, vom Fasten und auch von Freiräumen, die einzelne Christen mit sich selbst und mit ihrem Gott ausgemacht haben. Das finde ich ganz spannend, dass wir mit unserem Gott ja in eine, soll ich sagen, Verhandlung reden können, dass wir mit Gott gewisse Dinge ausloten für unser Leben. Und was vielleicht für mich total unmöglich ist, wäre für dich möglich, weil du mit deinem Gott das klar gemacht hast. Oder was für mich ein Freiraum ist, ist für dich viel enger. Und damit muss ich den anderen stehen lassen. Und deswegen finde ich diesen Satz sehr gut aus Apostel Kapitel 14, 1. Nehmt auch den und Vorbehalte an, der als Christ meint, vieles ängstlich meiden zu müssen. Nicht, dass wir ihn verurteilen und sagen, du bist zu eng und was weiß ich, sondern, dass wir sagen, jawohl, wenn das für dich und für in der Beziehung zu deinem Gott okay ist, dann will ich das einmal so stehen lassen. Aber Paulus sagt doch ganz deutlich, dass es da nicht um unumstößliche Glaubenswahrheiten geht, sondern, so mit meinen Worten einmal gesagt, um sogenannte Nebenkriegsschauplätze. Deshalb wegen mein Fazit, Kapitel 14, Vers 7. Ich lese die Bibel, da heißt es, niemand von uns lebt sich selbst und niemand stirbt sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und Lebendigen zu sein. Und nun wird spannend. Mit welchem Recht verurteilst du also andere Christen? Warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir alle werden einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. So steht es in der Heiligen Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien, alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Also wird jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das ist diese ganz persönliche Beziehung, die du und ich mit unserem großen Gott haben. Es geht nicht um unumstößliche Glaubenswahrheiten, da sind wir uns einig. Es geht um diese kleinen Nebenkriegsschauplätze. Der eine meint eben, ich muss zum Predigen unbedingt eine Krawatte anziehen, der andere sagt, ich kann auch mal ohne Krawatte predigen. Der eine sagt, ich gehe nur an diesem Tag zu dieser Situation und das andere sagt, nein, das ist für mich total unwichtig. Also, wir erkennen, Gott schenkt uns Freiräume in unser Leben hinein. Und wenn Gott dir den Freiraum geschenkt hat, dann lebe in diesem Freiraum und sage, danke, Vater im Himmel. Aber verurteile den anderen nicht, wenn er meint, er kann das nicht in dieser Form mittragen. Denn wir sind alle errettet worden aus Gnade. Er ist unser Herr. Freunde, und nun, wenn diese beiden Linien zusammenkommen, nämlich die vertikale Gott-Mensch-Beziehung, Vater im Himmel und ich ganz persönlich, und daraus resultieren letztendlich auch die horizontale, können wir das Gebot unseres gemeinsamen Herrn letztendlich erfüllen. Spätestens am Kreuz von Golgatha erkennen wir diese beiden Dimensionen ganz deutlich. Deswegen sagen ja viele, gerade in der Kreuzform, deswegen Christus am Pfahl gestorben, die ganze Diskussion darum, ob das ein Kreuz war oder ob es nur ein Tief war und so weiter. Aber für mich ganz klar, einmal eben diese Situation, dass eben die Beziehung von Gott, Mensch und dann daraus resultierend die Beziehung von Mensch zu Mensch. Und das ergibt beides zusammen, nämlich Gott war in Christus. Versöhne die Welt mit sich selber, rechne ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgegeben das Wort von der Versöhnung. Das ist das, was er tut, aus der Beziehung, die ich zu Gott habe, die wir zu Gott haben können, und dann hin zu unserem Bruder, zu unserer Schwester, in unsere Umwelt hinein. Deswegen noch einmal die Reflektierung ins letzte Jahr. Jahreslosung 2014, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war jetzt mal in der Kombination der beiden Jahreslosungen der erste Schritt. Wie ich zu meinem großen Gott stehen darf, dass ich weiß, ja, seine Nähe, das ist mein Glück. Meine Beziehung zu Gott, die vertikale Beziehung, die ist okay, die ist in Ordnung. Und nun kommt im Jahr später eben diese weitere Jahreslosung, die ja nicht irgendwie rausgedrückt worden, die werden ja ausgelost. Und ich dachte, aha, ausgelost, ist ja interessant, denke ich so an die Geschichte mit den Nachfolger, ne, der 12 Jünger, da wurde ja auch mal ausgelost, wer dann als Nachfolger kommen soll. Man kann zum Los stehen, wie man will, aber ich denke, Gott wacht einfach über sein Wort und er weiß ja, was da kommt und er weiß ja, was für ein Wort hineingestellt wird. Und so finde ich eben ganz spannend, dass wir gerade in diesen beiden Jahren, 14, 15, erstmal die Situation hatten, ja, die Beziehung Gott zu mir und im nächsten Jahr plötzlich Beziehung aus dieser Entwicklung heraus hinein zu meinem Nächsten, zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Deswegen der Text von Albert Frey noch einmal zitiert, den ich also besonders markant finde, wo beide Dimensionen sich sichtbar werden. Wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft, in dir, dort am Kreuz. Jawohl, dort am Kreuz, das ist der Mittelpunkt, das ist der Nabel der Weltgeschichte. Dort ist, ja, das Geschehen, damit wir aus dem normalen Leben Kinder Gottes werden können, angenommen aus Gnade, und dass er unser Vater im Himmel geworden ist, der Jesus unser Bruder, aber auch unser Herr. Lassen wir diese horizontale Dimension noch einmal vertiefen in der Jahreslosung. Da heißt es ja, nehmt euch gegenseitig an. Und nun habe ich noch einmal die Hoffnung für alle zitiert. So wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen, auf diese Weise wird Gott geehrt. Also hier finde ich den Einschub nochmal ganz markant. Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Also ich muss meinen Freund Dieter nicht verbiegen. Und ich muss sagen, Dieter muss erstmal so und so werden. Ja, dann könnte ich dich erstmal Bruder annehmen. Nein, Dieter, so wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat, wie er dir dein Naturell gegeben hat, deine besonderen Fähigkeiten, aber auch deine Schwächen und Stärken, all das, so möchte ich dich gerne annehmen, als mein Bruder in der Gemeinde Jesu. Holger, ne? Mein Freund, wir kennen uns seit 1988, dass wir uns so annehmen können, so wie wir sind, mit diesen Möglichkeiten, die Gott mir oder dir geschenkt hat. Ne? Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Denn auch Christus hat euch ohne Vorwalde angenommen. Wow. Und das ist, was mich total entspannt als Kind Gottes. Er hat mich angenommen ohne Vorwalde. Er hat nicht gesagt, Klaus, du musst erstmal das und das und das erfüllen. Und dann werden wir mal überlegen, dann werden wir so mit dem Vater im Himmel, den Heiligen Geist, mal ein Tribunal bilden. Und dann gucken wir mal, ob wir dich dann annehmen. Nein, nein, Freunde, so wie ich war, durfte Gott kommen mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen, aber auch mit meinen Stärken meines Lebens. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Das ist interessant, dieser kleine Nachsatz noch. Denn, warum ist das so wichtig, dieser Nachsatz? Denn wir erkennen plötzlich, diese Annahme geschieht zum Selbstzweck. Damit ich groß rauskomme. Mann, bist du ein toller Typ. Du hast alle Lieben, alle möglichen. Super, klasse, toll. Nein, es ist damit, dass die Ehre dem lebendigen Gott gehört, ihm die Ehre, ihm alle Anbetung. All das, was sie tun in der Gemeinde Jesu, auch die Annahme gegenseitig, gilt dazu, dass Gott geehrt wird, sein Lob groß wird, weil er letztendlich das ermöglicht, dass wir uns annehmen können, so wie wir sind, weil er uns angenommen hat. Johannes, er schreibt einmal in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe und einander haben. Wir lesen in der Bibel, dass das das Erkennungszeichen der ersten Gemeinde Jesu war. Und wie schön ist es, wenn Menschen in die Gemeinde kommen und plötzlich spüren diese Atmosphäre der gegenseitigen Achtung, der gegenseitigen Annahme, auch der gegenseitigen Liebe zueinander. Und bestes Zeugnis als Gemeinde können wir doch gar nicht haben, wenn Menschen, die neu in die Gemeinde kommen und zu Gast bei uns sind, dieses abspüren können in unserer Gemeinde. Daran will ich erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe von Walter Heidenreich ein ganz markantes Erlebnis gelesen. Er war auf den Philippinen ins Land von Manila und hat dort gepredigt. Und plötzlich lief ihm ein total verdrecktes, ja, total zerlumptes Kind entgegen. Gerade wollte er sich abwenden, um dieses Kind nicht in die Arme zu nehmen, als der Geist Gottes ihm ganz deutlich in sein Ohr flüstert, wenn du dieses Kind nicht in die Arme nimmst, brauchst du gar nicht weiter von der Liebe Gottes hier zu predigen. Also, er nahm dieses Kind in den Arm, dreckig zerlumpt, ist doch auch nicht sehr angenehm, aber das Eis war gebrochen. Seine Botschaft wurde angenommen und seine Botschaft hat Kraft und Leben verbracht. Wie war es denn mit dem verlorenen Sohn, der Vater, der ihm entgegeneilt? ohne Vorhaltung, ohne Vorbedingungen. Nicht erstmal kommen, geh erstmal ins Bad, erstmal duschen und anziehen und dann nehme ich in die Arme. Nein, der Vater läuft entgegen, nimmt in die Arme, schnell das gemästete Kalb, die Schuhe, das neue Kleid, der Ring, der Sohnschaft an den Finger, neue Schuhe. Freunde, und so geht der Vater im Himmel mit jedem Menschen um, der zu ihm kommt. Wie gesagt, ohne Vorbedingungen, ohne Vorhalte, er kommt, wir laufen die offenen Arme eines lebendigen Gottes. Und er wird uns annehmen, wenn wir zu ihm in Reue und Buße zu ihm kommen und sagen, Herr, so wie es der verlorene Sohn ja letztendlich auch gesagt hat. Zum Schluss, ihr Lieben, möchte ich noch einmal ganz persönlich diesen Gedanken vertiefen. Und ich habe mir ein paar Sätze aufgeschrieben, die jetzt daraus resultieren, auf diesen Imperativ Gottes nehmen, einander an. Und ich hatte das einmal, Holger, wenn du das auch mal an die Wand werfen könntest, ich habe es einmal folgendermaßen formuliert: Lassen wir uns, lasse ich mich. Und Freunde, wenn ich predige, predige ich immer für mich zuerst allein, das ist ganz klar. Und erst dann zu denen, die mir zuhören. Lasse ich mich, lassen wir uns von Gott persönlich ansprechen. Und nun auf unsere Sünde gleich, ganz gleich, was andere tun. Lass ich mich von Gott ansprechen, ganz persönlich, egal was andere tun. Manchmal sagen wir, ja der, wenn der das macht, oder der Älteste, oder der Prediger, oder der Bruder, oder diese Schwester. Nein, lassen wir uns von Gott ganz persönlich ansprechen. Nun, auf unsere berufenen Aufgaben, ohne gleich von allen an denselben Einsatz diesen Einsatz zu erwarten. Freunde, jeder von uns hat einen eigenen Beruf bekommen, eigene Aufgaben, die Gott ihm zugetraut hat. Und nun ist ja sehr oft, warum muss ich das denn immer tun? Ne? Wer könnte sich davon freisprechen? Ich jedenfalls nicht. Dann in der Gemeinde etwas tust und irgendwann sagst du, ja, warum muss ich das denn immer machen? Kann das nicht auch mal ein anderer machen? Nein, wenn Gott dich berufen hat, diese eine bestimmte Aufgabe, dann mach ich das eben. Ne? Unsere Berufung und Aufgabe. Deswegen, Berufung festmachen ist gar nicht so ein Wort, was man so nebenbei, sondern Berufung festmachen, ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Meine Berufung festmachen, die Gott mir geschenkt hat. Ohne von allen anderen denselben diesen Einsatz zu erwarten, kann ich mich da auch einmal entspannen darin und nicht sagen, warum muss ich das immer machen? Auf unsere persönliche Lebensführung, ob sie völlig dankbar, opferbereit, bündig und treu ist, ganz gleich, ob andere auch sind oder nicht, Freunde. Ich finde das so markant, dass wir uns eben ganz, wirklich ganz persönlich von Gott ansprechen lassen. Und er mir meine Dimension zeigt, in der ich leben darf. Nehmt einander an, ohne Vorbehalte, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes, damit er die Ehre bekommt. Unser Leben soll ein Dienst sein für den lebendigen Gott. Wir haben es in den Kursen, singen wir es ja oft. Und manchmal denke ich, Klaus, was singst du eigentlich? Das ist ja ganz mutig teilweise, was ich dann meinem Gott verspreche in einem Kurs, einem Lied. Ne? Und da, ja, aber Gott, mit deiner Hilfe will ich das versuchen umzusetzen. Das, was ich auch formuliere und aussage. Deswegen für 2015, der halbe Jahr haben wir jetzt schon mittlerweile rum, noch einmal dieser Text, nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Wie beim letzten Mal, ich habe mir ja angewöhnt, ein kleines Faltblatt zu machen, wo die Kerngedanken der Predigt nochmal niedergeschrieben sind. Die habe ich mitgebracht. Wer das möchte, kann sich gern so ein Faltblatt mitnehmen. Weil ja manchmal einfach, dass man gewisse Gedanken vielleicht nochmal nachlesen möchte. Deswegen habe ich mir angewöhnt, so ein Faltblatt zu meinen Predigten neuerdings zu machen, weil ich das irgendwo entdeckt habe und ich fand das ganz toll. Also, ihr könnt euch eins gerne als mitnehmen, wenn ihr gerne möchtet. Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Amen. Und wir danken.